Die Herrschenden brauchen immer eine idiotisierte Masse, die mitmacht. Die zumindest die Schnauze hält, mindestens, oder am besten aktiv mitmacht. Und was das Corona-Regime anbelangt, da sehen wir ja wunderbar, wie ganze Künstlerkolonnen der unterschiedlichen Genres sich da prostituiert haben, um den Regierungen in den Hintern zu kriechen. Sieh mal, das zeigt doch eigentlich den völligen Verfall von politischer Kultur. Die Angst wird systematisch hergestellt und produziert, um Herrschaft zu sichern und Unsicherheit in der Bevölkerung zu produzieren und herzustellen. Genau. Wir müssten die erstmal diese ganzen transatlantischen NGOs aus dem Land entsorgen, die hier für diese Zwistigkeiten massiv sorgen und auch diese Hetze gegen Russland betreiben. Nicht? Meine Behauptung ist, die mag falsch sein, ich befürchte, sie ist richtig, ist, dass, das ist ja nicht nur meine Erfindung, dass nach 1989 mit dem Zusammenbruch der UdSSR die Linke implodiert ist, weitestgehend. Und da muss man dann auch, und das haben dann viele auch von denjenigen, bei denen es anfing zu kriseln, noch nicht verstanden, sie müssen selber aktiv werden. Genau. Da kommt nicht jemand nach Hause und sagt, du, ich bin jetzt dein neuer Freund und können wir uns mal darüber unterhalten und ich finde es ja alles genauso scheiße wie du. Nein, du musst selber aktiv werden. Genau. Und das ist das vielleicht für viele, auch die immer in abhängig beschäftigten Strukturen gearbeitet haben, neu. Ihr müsst selber aktiv werden, ihr müsst euch jetzt in dieser katastrophalen Zeit, wenn ihr denn sowas wie Demokratie haben wollt, auch als Demokraten bewähren, und Demokrat sein heißt aktiv werden und vor allen Dingen den Herrschenden kein Wort zu glauben, denn sie verdienen das nicht.
Hallo liebe Zuschauer von Eingeschenkt TV. Ich freue mich auf ein Gespräch mit dem Herausgeber dieses Buches Schöne neue Welt 2030. Lieber Uli Mies, schön, dass du den Weg zu uns gefunden hast ins Studio. Vor circa anderthalb Jahren haben wir dich in Holland besucht, in deinem Garten.
Genau. Ich freue mich auch sehr über die Einladung und auch auf das Gespräch mit dir.
Jetzt ist das dritte Mal, dass wir zusammenstoßen. Ja? Und du hattest immer dieses Thema mit diesem tiefen Start.
Ja.
Schöne neue Welt 2030 schlägt in die gleiche Kerbe und ist wiederum ein Werk, wo viele Co-Autoren im Prinzip ihre Sichtweisen beigetragen haben. Diese schöne neue Welt, wie sieht die aus?
Ja, es ist ja in Anlehnung an Aldous Huxleys Schöne neue Welt, wo wir also quasi diesen Titel aufgegriffen haben und dann 2030 drunter gestellt haben. Also wie könnte diese sogenannte schöne neue Welt, die natürlich keine schöne neue Welt ist, sondern alles andere, aussehen? Ich hoffe, das wird sich nicht realisieren und vor allen Dingen, wenn ich das noch dazwischen sagen darf, so wie die Entwicklungen ablaufen und die Schnelligkeit dieser Entwicklungen, müsste da eigentlich stehen Schöne neue Welt 2024 oder 2025. Mhm. Denn was 2030 sein könnte oder sein mag, das liegt ja noch, ist noch schwerer eigentlich zu erfassen. Aber es zeichnen sich Konturen ab, wie diese schöne neue Welt aussehen könnte. Und die schöne neue Welt könnte so aussehen, dass das, was wir bisher als Demokratie verstanden haben, vollständig verschwunden sein wird. Dass die Zentralisierung von Macht und von ökonomischer und politischer Macht sich immer weiter konzentriert und in Richtung tatsächlich einer Art von Weltherrschaft im Sinne einer New World Order geht. Also einer hochzentralisierten Weltregierung, die aber nicht zum Wohle der breiten Menschheit agiert, sondern letztendlich ein Herrschaftsregime sein wird, was auch vor weichem oder hartem Terror nicht zurückschreckt.
Okay. Jetzt ist es ja so, deine bisherigen Werke, ja, die sich auch quasi mit diesen Strukturen und Mächten im Hintergrund und dem tiefen Staat, also Personen an gewissen Schlüsselpositionen, die andere Agenda verfolgen, als das nach außen sozusagen demokratische oder politische Strukturen vermuten lassen, ja, das war ja auch schon praktisch, aber jetzt sind wir doch in der Zeit angekommen, wo es jeder sehen könnte. Weil dieses weltweite Corona-Regime, der Umgang der Medien, der Gerichte, die Unterdrückung sozusagen anderer Meinungen. Glaubst du, es gibt noch Menschen, die das noch immer nicht wahrnehmen?
Ich würde mal so sagen, es ist immer noch eine Minderheit, die genau hinschaut, die den herrschenden Akteuren, die hinter der ganzen Agenda stehen, nichts mehr glauben, absolut nichts oder von Anfang an nichts mehr, von Anfang an schon nichts geglaubt haben. Und dann sind wir im Grunde genommen schon fast in der Diskussion, wie kriegen die Herrschenden es eigentlich hin, eine solche Agenda durchzupeitschen und welche Mechanismen setzen sie ein? Und wie steht es um die Frage der Massenidiotisierung, der Massenhypnose, der Massenhysterie und der Massenpsychose. Also wir sind da in ganz, ganz, ganz hochinteressanten Sphären, in die wir da eintauchen müssten. Und ich werde mich also in dem kommenden Buch sehr viel intensiver mit diesen massenpsychologischen Effekten befassen, beziehungsweise Autoren oder Autorinnen finden, die das sehr, sehr vertieft dann behandeln. Aber wie haben sie es hingekriegt eigentlich, die Menschheit so in Angst und Schrecken zu versetzen vor einem nicht sichtbaren Etwas, nämlich diesem Virus, dass dieses Unterdrückungsregime bis zum heutigen Tag noch nicht zusammengebrochen ist, auch wenn es jetzt beginnt zu wanken etwas. Und das hat mit Angstproduktion und Herrschaft zu tun. Eine politische Herrschaft der wenigen hat sich immer der Angstmechanismen bedient, die in die breite Bevölkerung hineinwirken sollen, um sie unter Kontrolle zu halten.
Ich möchte mal ganz kurz unterbrechen. Und zwar, wir sprechen ja über die Herrschenden.
Ja.
Wer sind die Herrschenden? Sind das die Politiker, die uns vorgeführt werden, oder sind das andere?
Das hatten wir ja im Grunde genommen bereits in dem ersten Buch, was 2017 auf den Büchermarkt kam, behandelt, nämlich Fassadendemokratie und tiefer Staat. Und da ging es um die zentrale Frage, wer sind denn die Herrschenden? Und der Bernd Hamm, der leider verstarb Mitte 2015 und zu dessen Ehren wir ja dieses erste Buch herausgegeben haben, hat ja in Anlehnung an US-amerikanische Forschungen über Machtstrukturforschung, die dann auf C. Wright Mills zurückgeht, Mitte der 50er Jahre, und der also gesagt hat, wie ist jetzt eigentlich so eine Gesellschaft konfiguriert und wie wird Herrschaft hergestellt? Und Bernd Hamm und andere haben dann ein Modell entwickelt, so eine Art Kreismodell, geht aber auch schon auf andere Autoren zurück. Und im Zentrum dieses Kreismodells stehen dann die Reichen und Superreichen. Heute müsste man dann dazu nehmen die Kapitalsammelstellen wie BlackRock, Vanguard, State Street, wie sie alle heißen. Also ganz viele große Kapitalsammelstellen, die über ein unglaubliches Vermögen verfügen, das sie dann einsetzen können, um auch so meinetwegen ganze Staaten, Regierungen, Parlamente und so weiter aufzukaufen. Die stehen also die Geldmacht steht im Zentrum der Herrschaft. Darum herum kreisen sich dann deren Verwalter, also die CEOs dieser Geldmacht. Da im dritten Kreis kommen dann diese Regierungsfuzzis, die uns jetzt hier diese ganze Corona-Scheiße eingebrockt haben. Und die sind letztendlich die Akteure, die nach innen wirken, um Regime, Herrschaftsregime durchzusetzen, administrativ auch durchzusetzen. Und im vierten Kreis befinden sich dann die Medienschaffenden, die Kunstschaffenden, nicht? Die also, oder auch Kriminelle und Hyperkriminelle, wobei da die Frage ist, wo hört das eigentlich auf? Setzt sich das nicht bis in die Regierungsspitzen und darüber hinaus fort? Da können wir gleich noch drüber reden. Das heißt also, im vierten Kreis befindet sich so dieser gesamte Kultursektor im weitesten Sinne, der diesem Herrschaftsregime zuarbeitet. Und was das Corona-Regime anbelangt, da sehen wir ja wunderbar, wie ganze Künstlerkolonnen der unterschiedlichen Genres sich da prostituiert haben, um den Regierungen in den Hintern zu kriechen und deren Corona-Politik also gut zu heißen.
Okay, also das ist ja dieses ganze Arsenal dieser Mechanismen. Wie kann ich Meinung im Volk beeinflussen? Wie kann ich die steuern? Zum Schluss bleibt übrig ein fremdbestimmtes Volk,
ja,
das durchaus Gefühle hat, was jetzt richtig ist und was falsch ist, aber
vorsichtig, da so weit würde ich noch gar nicht gehen.
Also aber, eine Minderheit. Aber diese Gefühle können ja auch fremd erzeugt sein, will ich damit sagen. Sie können damit schon zum Spielball geworden sein, ohne es selbst zu merken.
Genau.
Wie groß ist denn dann der Kontrollwahn derjenigen, die jetzt natürlich Angst haben müssen, dass diese ganze Manipulation, die sie anderen angetan haben, irgendwann auffliegt?
Ja, das ist ja letztendlich die Frage nach der Mehrheit und der Minderheit. Der Mehrheit, die nichts begreift oder nichts begreifen will oder auch nichts begreifen kann. Und der Minderheit der schon längst Aufgewachten, derjenigen, die diesen Regimen schon lange nichts mehr geglaubt haben, auch vor 2020 schon nichts mehr. Und diese Corona-Nummer ist ja letztendlich nichts anderes als der aktuelle Kulminationspunkt des Herrschaftswahnsinns. Was anderes ist das ja gar nicht. Denn dieser Hyperkapitalismus, der war ja bereits Ende 2019 am Ende. Und viele haben ja geglaubt, der große Finanzcrash steht unmittelbar bevor. Und es gibt auch ernstzunehmende Stimmen, die sagen, okay, mit dieser Corona-Nummer haben sie diesen Finanzcrash nochmal aufgehalten. Und ich denke, das ist auch nicht falsch. Und Ende 2019 oder im Jahr 2019 passierten ja unendlich viele Katastrophen, Umweltkatastrophen. Die Wälder brannten weltweit. Wer da alle mitgezündelt hat, will ich einmal dahingestellt sein lassen. Also die Menschen hatten Angst vor dem Dritten Weltkrieg und so weiter und so weiter. Also die mussten sich irgendetwas einfallen lassen, um dieses Regime noch weiter aufrechterhalten zu können und diese Großagentur, Public Relations Agentur Edelmann kam ja zu dem Ergebnis, dass weite Teile der Weltbevölkerung den herrschenden Eliten in Regierungen, Medien, Großkonzernen und NGOs im Wesentlichen gar nichts mehr glauben. Mhm. Also, wie reagieren Herrschaftssysteme, wenn man ihnen nicht mehr glaubt? Sie reagieren mit Terror.
Okay.
Mit weichem oder hartem Terror. Und diese Corona-Nummer ist erstmal die weiche Form des Terrors.
Die weiche?
Die weiche Form des Terrors. Denn die harte Nummer, die kann ja noch kommen. Ich bin auch vollkommen illusionsfrei. Und die harte Nummer wäre Chile 2.0. Also was 1973 in Chile passierte, da hat man sich mit der weichen Nummer noch gar nicht aufgehalten. Also der harte Putsch, der harte Militärputsch und das Entsorgen der Opposition, das physische Entsorgen der Opposition.
Also Militärputsch jetzt nicht gegen die regierenden Eliten, sondern
gegen das Volk.
Mit den Eliten gegen jeden, der im Prinzip die absolute Macht behindert.
Ja klar, war immer schon so.
Okay.
Also wer die Macht behindert, der befindet sich zumindest in Risikobereichen, also in leidlich demokratisch funktionierenden Strukturen, die wir schon lange nicht mehr haben, hat man auch da gewisse Nachteile natürlich immer hinnehmen müssen. Aber so wie das jetzt aktuell im Corona-Regime läuft, da werden ja die Mediziner, die werden bedroht, die jetzt nicht auf Linie sind. Die Krankenschwestern, die schmeißt man raus, wenn sie sich nicht impfen lassen. Also das ist schon eine Form des Systemterrors, den ich aber immer noch als weichen Terror bezeichne. weil die harte Nummer ist der Kopfschuss.
Okay. Und trotzdem sind wir schon mitten in so einer Eskalationsspirale.
Absolut.
Ich finde einen Übergriff nach dem anderen. Zum Schluss gibt es nur noch im Prinzip die Ja-Sager, die einfach...
Die breite Masse der Ja-Sager, die jede Form der Herrschaft getragen hat, egal unter welchem... Mhm. Unter welchem ideologischen Vorzeichen, ob das im Stalinismus ist oder ob das unter Pol Pot war oder ob das Apartheid-Regime in Südafrika war oder völlig egal. Du brauchst immer, die Herrschenden brauchen immer eine idiotisierte Masse, die mitmacht, die zumindest die Schnauze hält, mindestens, oder am besten aktiv mitmacht.
Wie machen die Herrschenden denn jetzt ihren Einfluss auf die Bevölkerung geltend? Sind die jetzt alle völlig verstrahlt und verblödet durch die Medien oder sind das einfach nur Mitläufer oder wie muss man sich das vorstellen?
Ja, ich denke, das ist eigentlich die spannendste Frage überhaupt, weil wir da in diesem Bereich der Massenpsychologie sind, der Massenmanipulation, aber auch der Massenhysterie und Massenpsychose. Und jetzt bin ich ja kein Fachmann für manipulative Psychologie, aber soweit ich es selber mir erarbeitet habe, bedienten und bedienen sich die Herrschenden zu allen Zeiten der Mittel der Angst, um Unterstützung im Volke sicherzustellen. Ob das jetzt produzierte Angst ist durch angebliche Terroristen, ob das, oder vielleicht auch mal wahre Terroristen, dann werden wir überfallen von bösen Nachbarn. Also da wird dann wieder Angst geschürt. Oder es werden bestimmte Bevölkerungsgruppen ausgeguckt, die man zur Gefahr für die eigene große, breite Solidarität des funktionierenden Systems ausguckt. Also das ist grenzenlos und das ist ja auch Jahrhunderte alt. Also,
aber dann muss doch der Steuerungsbedarf im Moment gewaltig sein.
Da ist er ja auch.
So, weil wir haben ja, ich sage jetzt mal, die Angst, der Russe macht irgendwas, wobei der noch immer in seiner Grenzen steht. Dann haben wir die Angst vor wirtschaftlichem Chaos, Lockdown oder Arbeitslosigkeit. Wir haben die Angst ums Geld, Inflation.
Ja.
Angst.
Also man kann eigentlich sagen, wenn wir nur die letzten Jahrzehnte zurückschauen, war die Angstproduktion immer Begleiterin der politischen Herrschaft. Und viele haben das überhaupt gar nicht auf dem Schirm, dass es eben die Kontinuität oder auch Parallelität von Angstproduktion und Terrorherrschaft im Westen gab und gibt. Wir hatten, beginnend in Italien und auch Labor Italien der Geheimdienste nämlich bereits in den 60er und 70er Jahren eine große Vielzahl von Terroranschlägen in Italien. Die waren einzig und allein dazu da, der Linken immer die Schuld in die Schuhe zu schieben. Und begangen wurden diese Verbrechen stets von Geheimdiensten oder Geheimpolizeien oder NATO-Geheimarmeen. Und das ging dann ja systematisch weiter. 1972 in München, großer Anschlag. August 1980 in Bologna, dann geht das immer weiter. London, Madrid, Amsterdam, Oslo, Paris, Brüssel, Nizza, Maidan, Ukraine und so weiter und auch in kleineren Orten. Und da wird, Alex, und da wird eigentlich schon Angst produziert im Sinne von Hotspots. Ja? Und die ist nicht so durchschlagend, wie sie sich das eigentlich gewünscht hätten, denn wenn jetzt in Madrid gerade ein Anschlag ist und da kommen also 10, 20, 30 Menschen zu Schaden oder wie damals in Bologna, da waren es glaube ich 80 oder 100 Leute, die da ermordet wurden, dann betrifft mich das in Berlin ja nicht so zwingend. Ja? Also
du willst sozusagen erklären, die Angst wird gemacht,
Die Angst wird systematisch hergestellt und produziert, um Herrschaft zu sichern und Unsicherheit in der Bevölkerung zu produzieren und herzustellen.
Genau, aber es geht jetzt nicht mehr um die Hotspots, wir brauchen was Globales, was Umfassendes.
Wir brauchen etwas, das reicht nicht. Das sind ja immer lokale Ereignisse, die natürlich auch zwar dann medial ausgeschlachtet werden. Der böse Terrorist, der uns jetzt hier bedroht, also diese Nummer. Aber es ist nicht so flächendeckend, wie eigentlich gewünscht. Also okay. Die Ausstrahlung dieser Angst, dieser jeweils lokal ausgestreuten Angstpest, hat nicht die Wirkung der Vergiftung, der breiten Vergiftung. Und dann kommt als breiten Vergiftung 9/11. Und da haben sie es dann richtig, da haben sie es dann schon mal richtig toll gemacht. Also Kollaps der Towers und dann fällt World Trade Center Nummer 7 durch ein Lagerfeuer innen drin zusammen. Und alles das, also diese ganzen Ungereimtheiten im Rahmen dieses 9/11 dieser 9/11-Geschichte. Aber das war dann der entscheidende Wendepunkt einer staatsterroristischen Großoperation, die dann als Angstnummer weltweit ausstrahlte. Mhm. Und vor allen Dingen alles das, was sie im Zuge dieser selbst hergestellten Angstmaschine dann gesetzesmäßig und polizeistaatsmäßig und militärisch.
Also die ganzen Ermächtigungsgesetze, Antiterrorgesetze.
Genau, und das ganze Department of Homeland Security mit weiteren Behörden, FEMA, Federal Emergency Management Agency, dann errichtet wurde nach ihnen, war ja im Grunde genommen nichts anderes als die Verbindung zwischen dem schleichenden Aufbau des Polizeistaates und der Abschaffung der bürgerlichen Rechte in den USA. Okay. Als Blaupause für alles das, was wir nun weltweit im Westen als Corona-Krise zu gewärtigen haben. Ja, also die Corona-Krise nochmal ist aus meiner Sicht nichts anderes im Wesentlichen als die nochmalige Erweiterung und hochgradig diversifizierte und intelligent gemachte auch Angstterrornummer, staatsterroristische Großangstmachernummer. Und okay. Die strahlt in die breite Bevölkerung aus und die schnallt gar nicht, was abgeht.
Genau, und das Schlimme ist ja, das läuft ja fast weltweit ab. So. Aber jetzt haben wir erstmal über die Technik gesprochen. Also die Angst sozusagen, so ähnlich wie ein Schäferhund quasi die Schafe von sich wegtreibt, na, weil die Schafe vor ihm Angst haben.
Nee, der hegt die ja ein. Der hegt die ein und das macht er. Der holt die ganze Schafsherde in eine Sammlungsbewegung ein. Denn kein Schaf darf ausbrechen.
Ja, dafür sind die Hütehunde da. Aber gleichzeitig verfügen die auch über die Möglichkeit, quasi die Schafherde in eine Richtung zu lenken.
Richtig.
Ja, und das ist ja die Angst.
Ja, mit Hilfe der Angst, ja.
Okay, das ist die Technik im übertragenen Sinne. Was ist das Ziel?
Das Ziel ist, das kann man ja auch wunderbar nachlesen bei den Akteuren, den wahren Akteuren, die ja dahinter stehen, nämlich maßgeblich World Economic Forum, ein Window of Opportunity, also ein Fenster der Chancen und Möglichkeiten zu errichten, um das alte Regime, was sie ja letztendlich vor die Wand gefahren haben, als Katastrophenkapitalismus, in neuem Gewande auferstehen zu lassen. Aber nicht im Sinne einer demokratisierten Gesellschaft, nicht? Sondern einer entdemokratisierten, totalitären Herrschaft und du hattest, glaube ich, vorhin den Untertitel dieses Buches nicht genannt, vom Fall der Demokratie und dem Aufstieg einer totalitären Ordnung. Denn darum geht es letztendlich, das ist das Ziel. Die Abschaffung der Demokratie, wie wir sie kannten, und die Errichtung einer totalitären Ordnung, wie wir sie noch nicht kennen. Das ist das Ziel dieser schönen neuen Welt und dieses gesamten Regimes, was dahinter steht.
Okay, Window of Opportunity. Ja. Kann man das gleichsetzen mit der totalen Zerstörung und der Neuordnung nach der Zerstörung? Ist das dieses zwangsläufige Chaos, was herbeigeführt werden muss, um dann einen weißen Ritter mit dieser für die Eliten vorteilhaften Lösung uns zu präsentieren. So.
Der neuen Weltordnung eigentlich zu präsentieren. Ja, sehe ich so. Also, aber Sie sind ja da, Sie sind ja sehr, sehr, sehr bemüht, dieses Window of Opportunity, also dieses Zeitfenster dieses Corona-Terrorregimes maximal auszudehnen, weil Sie brauchen noch Zeit. Aber um diesen Zerrüttungsprozess in der Gesellschaft zu perfektionieren. Und erst nach dieser Zerrüttung, vollkommenen Zerrüttung und Zerstörung der Gesellschaft oder vollkommen orientierungslos gemachten Gesellschaft, denn das läuft ja, das ist ja das Programm. Und ich sag auch, also Zerrüttung, Verblödung, und jetzt kommt ja auch noch, ich glaube, wann dieser Herr, wie heißt dieser neue Kanzler in Deutschland? Scholz nicht, ja. Nach dem Merkel-Regime. Der ist ja jetzt die Ablösefigur. Jetzt sollen sich die Menschen dann auch entscheiden können, ob sie Junge oder Mädchen sind oder so eine Scheiße alles nicht. Also das gehört ja alles zu einem gesellschaftlichen Desorientierungsprozess und Zerrüttungs- und Auflösungsprozess. Also die völlige Orientierungslosigkeit in der Gesellschaft zu schaffen, ist eine Voraussetzung, um ein komplett entdemokratisiertes Regime errichten zu können. Das ist das Ziel.
Okay.
Aber was dann noch alles dahinter
steht. Aber dieses Windows of Opportunity,
ja
lieber Ulrich, eröffnet das nicht auch den Widerständlern sozusagen ebenfalls ein Windows der Opportunity, indem die beispielsweise sagen, okay, solange der Sack jetzt noch nicht zu ist, haben wir jetzt, aber eigentlich stehen alle unter Zeitnot. Ne? Diejenigen, die den Sack zumachen wollen, im Sinne der Elite, genauso wie diejenigen, die das jetzt erkennen und möglicherweise das noch abwehren wollen. Die Frage ist ohnehin, wer ist denn jetzt die Elite? Ist das dieses World Economic Forum oder gibt es da noch andere?
World Economic Forum ist ja nur ein wichtiger, vielleicht auch der Hauptakteur, aber eben nur ein wichtiger Akteur, wobei man muss ja sehen, dieses World Economic Forum, das seit 50 Jahren von dem völlig durchgeknallten Klaus Schwab organisiert wird als Koordinator von ökonomischer Macht. Das muss man sehen. Der ist Koordinator, aber teilweise auch Ideen-Stichwortgeber dieses World Economic Forum, hinter dem Hunderte Super- und Großkonzerne stehen, die in eine Richtung drängen der Entdemokratisierung, der völligen Neuorientierung und Ausrichtung von Ökonomie. Das heißt also, alles das, was bisher der Klein- und Mittelstand irgendwie geleistet hat, das wird irgendwie abgeräumt oder soll abgeräumt werden. Und die verwertbaren Assets sollen übernommen werden von den Großkonzernen. Dieser Prozess, der läuft ja. Also diese weitere Zerstörung der Gesellschaft und der Klein- und Mittelökonomie ist ja auch integraler Bestandteil dieses Herrschaftsregimes. Nicht? Also im Sinne der Lockdowns. Die Lockdowns haben... Ja gut,
dann haben wir das zum Schluss alle Leute abhängig.
Abhängig ist man natürlich sowieso, ist gar keine Frage, auch als Selbstständiger bist du natürlich abhängig in gewisser Weise, aber du hast relative Freiheiten. Die sollen dir genommen werden und vor allen Dingen, wenn du im Regime nicht mittanzt, dann sollst du auch gar keine Möglichkeit mehr haben, eine eigenständige ökonomische Existenz zu gründen.
Okay, da kommen wir gleich noch auf dieses chinesische Vorbildsmodell hinzu, mit diesen Sozialpunkten und so weiter. Aber letztlich ist es ja so, mit dieser Zerstörung des Mittelstandes, wir müssen vielleicht das auch tatsächlich mal ein bisschen konkreter benennen.
Ja.
Ja, ein Gastronom, der seine Pizzeria nicht aufschließen darf.
Ja.
Ein Einzelhändler, der keine Kunden ein und so anderer weiter. Einzelhändler, ja. der nur 2G-Kunden in seinen Laden nehmen darf. Ja. Ne? Ja. Währenddessen fährt dem Restaurant Lieferando sein Essen aus und verdient sich eine dumme Nase, wobei der Hersteller...
Also eine massive Umstrukturierung und ja schon beabsichtigte Zerstörung althergebrachter ökonomischer Strukturen, Kleinstrukturen, die sollen alle weg. Die müssen alle verschwinden, damit immer mehr Menschen, und ich tue das ja auch, ich lasse mir doch von so einem Konzern wie diesem Heimwerkerkonzern Obi nicht vorschreiben, dass ich jetzt da irgendein Impfgeschehen vorweise, dann sage ich, okay, dann bestelle ich mir meine Klamotten im Internet. Also bin ich letztendlich auch mit daran beteiligt an dieser Umstrukturierung, wenn ich zwangsweise quasi dazu gezwungen werde, wenn ich mich diesem Corona-Regime nicht unterwerfe, dann aufs Internet auszuweichen und dann kriege ich die Klamotten nach Hause geschickt. Und so will man eigentlich den gesamten Kleinstand ruinieren, damit die großen Internetkonzerne wie Amazon und so weiter nachher als Monopolkapitalisten oder Oligopole dann die weitere Konzentration des Kapitals auf sich vereinigen können.
Okay, kurz gesagt ist es so, die regionale Wirtschaft stört, vor allen Dingen die Globalisierung und die Megakonzerne.
So ist es.
Die Marktanteile müssen umverteilt werden.
So ist es. Aber nicht nur das,
Mittelstand, Alex, muss weg.
Nicht nur das, sondern je länger diese Herrschaftsklicken, diese politischen Kriminellen hingehen und diese Lockdown-Regime ausdehnen oder immer wieder neu in Szene setzen, bedeutet das, die letzten finanziellen Ressourcen, die diese Leute noch haben, des Kleinen- und Mittelstandes, die werden denen ja auch geraubt. Das heißt, die verbrauchen ihr Polster, was sie irgendwann mal angesammelt haben. Und dieses Polster fließt ja schon bereits in die Finanzindustrie letztendlich. Ja, weil sie ihre Bankkonten auflösen müssen, weil sie keine Kohle mehr haben oder die letzten Scheine aus dem Keller kramen und so weiter. Ja. In der Hoffnung, sie dürften vielleicht noch mal aufmachen.
Ja gut, ich sage es mal, Finanzindustrie, da gibt es ja die Banken, die vielleicht Angst haben, dass Kredite ausfallen. Andererseits gibt es natürlich dann auch Spekulanten auf die Profiteure dieser Entwicklung.
Ja, natürlich.
So. Ja. Und wir sind ja jetzt bei diesem Thema Insolvenzwelle. Viele sind de facto pleite. Nach alten Regeln längst insolvent.
Ja.
Wird aber noch in der breiten Öffentlichkeit nicht wahrgenommen. Ja, die Insolvenzanmeldepflicht wurde ja auch mehrfach verschoben und ausgesetzt. Pipapo. Mhm. Wie groß schätzt du denn den Schaden in dem Mittelstand jetzt aktuell?
Die Frage kann ich dir nicht so genau beantworten. Ich denke, das wird in Multimilliarden Schäden gehen, auf jeden Fall. Wie die kumulierte Zahl letztendlich aussehen wird, kann ich nicht sagen. Es werden Tausende oder Zehntausende von Klein- und Mittelunternehmen werden aufgeben, mittel- bis langfristig, davon bin ich überzeugt. Die Schäden sind gigantisch, alleine wenn wir von den Staatsschulden mal reden. Das heißt also, ein Teil zumindest wurde ein bisschen so abgepolstert und abgefedert, weil die Regierung dem Klein- und Mittelstand also irgendwelche Gelder versprochen hatte. Aber dann habe ich gelernt, vieles muss ja auch zurückgezahlt werden oder das meiste muss zurückgezahlt werden. Manche haben überhaupt gar nichts bekommen. Also diese Staatsschulden im Rahmen der Merkel-Zeit, die wurde ja bereits verdoppelt, während also alle Regierungen der deutschen Nachkriegszeit 75 Jahre dazu brauchten, 2 Billionen Staatsschulden anzuhäufen, hat die Merkel-Regierung dann die Staatsschulden innerhalb eines halben Jahres etwa verdoppelt. Nicht? Also dann kann man natürlich die Frage stellen, dient dieses gesamte Corona-Regime nicht auch der internationalen Finanzindustrie? Ja, selbstverständlich. Vielleicht ist das sogar eines der Hauptmotive, um den großen Finanzcrash irgendwie abzuwenden, nämlich die totale Staatsverschuldung von Dutzenden und Aberdutzenden von Staaten zu realisieren, um dann die Nachfolgegenerationen in Schuldknechtschaft zu stürzen und sich über diesen Weg zu sanieren.
Das ist ja ohnehin ein interessantes Thema. Das ist schon immer mein Thema. Ist es eigentlich legitim, Schulden auf die nächste Generation überzutragen? Ich meine, das ist ja sowas wie Sippenhaft. Normalerweise ist das im Menschenrecht verboten, die Sippenhaft. Was hat denn bitte schön mein Sohn damit zu tun oder mein Enkelkind, wenn ich oder meine Generation irgendwelche Schulden anhäuft?
Naja, aber die Frage ist ja, ob das deine Generation macht oder ob das nicht die Herrschenden sind, die dafür sorgen. Das ist ja noch ganz etwas anderes. Das heißt also, ich kann ja mein eigenes ökonomisches Regime zu Hause so einstellen, dass ich weitestgehend, wenn mir denn eine ökonomische Existenz ermöglicht wird, was ja aktuell nicht der Fall ist bei vielen Menschen, dann mein eigenes Schuldenregime herzustellen oder auch nicht herzustellen. Aber die Staatsführer, die operieren doch nach völlig anderen Kriterien. Also kann man nicht sagen, es ist die Generation unbedingt schuld, sondern es ist immer eine Frage derjenigen, die über Macht und Herrschaft verfügen, wie dann auch ein Schuldenregime des Staates aussieht.
Mhm. Na, also okay. Jetzt gehen wir ja noch weiter. Jetzt ist das ein internationales Phänomen. Lieferketten geraten
unter Druck,
gehen kaputt, ja, ne, müssen neu gebildet werden. Ja, also Ausfälle überall denkbar. Man fragt sich ja auch, wie international ist denn das orchestriert? Ja, es wird uns ja so vorgespielt einerseits so nach dem Motto, naja, es gäbe hier gewisse Spannungen zwischen den Chinesen und dem Westen beziehungsweise zwischen dem Westen und auch Russland. Macht Russland nicht auch mit? Am Anfang haben die sich doch bei dieser ganzen Corona-Geschichte ein bisschen rausgehalten. Und jetzt, zumindest was das Impfregime und sowas angeht, machen sie mit. Aber gleichzeitig geraten auch die Russen wiederum unter Druck durch diese problematische Geschichte mit den Lieferketten und auch mit diesen Energiegeschichten. Alles bloß quasi unter dem Vorwand, die würden irgendwelche Aggressionen da mit der Ukraine vorhaben. Noch sitzen die im eigenen Land und dort dürfen die verdammt nochmal machen, was die wollen. Na, ich sehe jetzt die Aggression noch nicht.
Also ich sehe überhaupt gar keine Aggression von Seiten Russlands, sondern wenn man sich mal die gesamte Geschichte, die jüngste Zeitgeschichte anschaut, dann läuft es genau andersrum. Die Aggression wird vom Westen systematisch und tagtäglich betrieben und zwar immer von übergeordneten Instanzen in Kooperation mit diesen Regierungen. Das heißt, ich bin jetzt hier bei dem Punkt geostrategischer Ordnung. Das heißt, Mitte der 90er Jahre hat man in den USA entschieden, wir lösen die NATO nicht auf, während sich die Warschauer Vertragsordnung 91 aufgelöst hatte. Also hätte man sagen können, okay, wir gehen jetzt in Richtung Frieden und Völkerfreundschaft für alle und lieben uns alle grenzenlos. Genau das wollte man ja nicht, denn der Rüstungs- und Sicherheits-, besser gesagt Unsicherheits- und Militärkomplex innerhalb der USA, der eben der entscheidende Wirtschaftsfaktor ist, musste aufrechterhalten bleiben. Und das kann man natürlich nur durch Spannungsregime. Und deshalb wurde die NATO auch im Sinne geostrategischer Neuordnung nach dem Zusammenbruch 1989-90 der UdSSR dann ausgedehnt. Und zwar in mehreren Erweiterungsschritten 2004, 2009. 1999, 2004, 2009, dann 2019 und jetzt basteln sie ja immer noch schön weiter in Richtung Ukraine und so weiter, schüren da die Spannungen, möchten da rund um Russland einen Cordon sanitär legen, beziehungsweise haben es ja auch schon getan. Und das heißt, die gesamte Aggression drückt gegen die russischen Grenzen von Seiten des Westens und nicht umgekehrt. Also das muss man nochmal ganz klar sagen.
Also ist diese Regimegeschichte, ne, dass der Westen, geführt durch die USA, durch die NATO, wie auch immer, quasi immer mehr an Russland hinan drückt.
Das kann man ja sehen.
Da sehe ich ja im Prinzip eher die Aggression vom Westen ausgehend.
Ja, natürlich ist das so.
Aber was jetzt die Corona-Geschichte angeht, ne, macht ja Russland in gewisser Weise mit, China komischerweise nicht mehr. Wie erklärst du dir das?
Also Es scheint sich in der Wirklichkeit etwas anders darzustellen, denn Freunde von mir, die Russland bereisen, die sagen also, abgesehen von bestimmten Punkten wie an Flughäfen oder so, ist es völlig entspannt, da trägt auch keiner eine Maske, oder diejenigen, die in der U-Bahn eine Maske tragen, die lassen diejenigen in Ruhe, die keine Maske tragen, also da ist nicht so dieses Blockwartdenken wie in Deutschland, nicht, wo jeder auf jeden aufpasst, dass er nur auf Linie ist. Also das scheint da sehr viel entspannter zu sein als hier. In welchem Maße Russland dazu sich gezwungen sieht, in diesem Corona-Terrorregime mitzumachen, es entzieht sich meiner Kenntnis, weil ich habe keine vertieften Einblicke in das innere Geschehen Russlands. Aber wie gesagt, ich kann mich jetzt nur auf das berufen, was ich von Freunden, die Russland bereisen, berichten.
Könnte es sein, dass der Putin mit seiner Politik seit Jahren versucht, diese ganzen NGOs und tiefen Staatsregister so ein bisschen aus dem Land herauszudrücken?
Das wäre ja sehr sinnvoll und sehr vernünftig, und wäre, wenn eine Regierung, wie hier in Deutschland, jemals eine Regierung bekämen, die so etwas wie Staatssouveränität im Kopf hätte, dann müssten die erstmal diese ganzen transatlantischen NGOs aus dem Land entsorgen, die hier für diese Zwistigkeiten massiv sorgen und auch diese Hetze gegen Russland betreiben. Nicht? Also das muss man ganz klar sehen. Und die werden eben von Reichen und Superreichen zum großen Teil finanziert. Also dieses ganze Schmierentheater, was hier abgezogen wird von Atlantikbrücke, German Marshall Fund und so weiter, Aspen Institut und wie sie alle heißen, die müssten alle aus dem Land geschmissen werden. Dann könnte hier ansatzweise erstmal so etwas wie Frieden vorbereitet werden.
Naja, und unsere Außenministerin ist ja weitere 3 Jahre noch in Ausbildung beim Klaus Schwab, ne?
Ja, inwieweit die da überhaupt Lernfortschritte macht, weiß ich natürlich gar nicht. Ich kann es mir nicht denken, dass dieses Köpfchen dazu ausreicht, also irgendetwas zu lernen. Die ist ja zu dumm, von einem Blatt abzulesen. Also das alleine reicht ja schon aus, um sich dermaßen fremd zu schämen. Und da frage ich mich, wie gut ausgebildete Diplomaten, die es ja wohl auch noch im Außenministerium gibt, wie die dann so eine Figur sehen. Ja, die müssen sich ja schämen ohne Ende. Die selber haben ja zumindest ein qualifiziertes Studium hinter sich. Die haben eine qualifizierte Einweisung in die diplomatischen Aufgaben hinter sich. Die wissen zumindest, wie man sich im öffentlichen Leben präsentiert, wie man sich zu benehmen hat. Das wissen diese Fuzzis ja alle gar nicht.
Ja, es ist natürlich jetzt auch für mich ein ganz neues Bild dort entstanden. Ne? So, aber dann hör mal auch auf mit der Außenministerin. Früher sprach man ja vom Elefant im Porzellanladen. Aber heute ist ja dort eine gedopte Pippi Langstrumpf im Porzellanladen.
Ja, aber das zeigt doch eigentlich den völligen Verfall von politischer Kultur.
Ja, völlig.
So. Das ist und sonst hätten wir ja auch nicht so einen Olaf Scholz, der da irgendwie in kriminellen Geschäften da mit Cum-Ex und so weiter beschäftigt war. Das heißt also, die müssen offenbar erst einmal so viel Dreck am Stecken haben und so viele Schäden bereits produziert haben im Laufe ihrer politischen Laufbahn, dass sie damit das Eintrittsticket erworben haben, im Club mitarbeiten zu dürfen. So sieht das aus. Und das, was, sagen wir mal, eine gut ausgebildete politische Beamtenschaft oder überhaupt Beamtenschaft auszeichnet, ist ja zumindest schon mal eine solide Formalausbildung.
Ja, okay.
Egal auf welcher Ebene, ob im höheren Dienst, gehobenen Dienst oder wo auch immer. Ja, also zumindest eine gewisse Grundausbildung. Und es kann und darf einfach in Zukunft nicht sein, dass jeder Schwachmat und jede Schwachmatin mit öffentlichen Ämtern beauftragt wird oder die bekleiden kann. Wir brauchen vollkommen neue Strukturen, vollkommen neue politische Strukturen. Wir brauchen vollkommen neue Zugangsvoraussetzungen und Regeln, damit nicht jedes Superarschloch in irgendeine politische Funktion hineinkommt.
Okay. Jetzt gibt es natürlich in deinem Buch verschiedenste Kapitel. Auf eins möchte ich gerne nochmal eingehen, weil ich glaube, das liegt dir auch ganz besonders gut. Super-GAU der Linken. Die Linken, die sich jetzt quasi in dieser ganzen Umverteilungsmechanismus dann auch wiederfinden, ja, und wir wissen ja, dass in dieser Krise die Superreichen ihre Einkommen zum Teil verdoppelt haben, aber die Staatsverschuldung, die Armut an anderer Stelle, der Hunger und selbst die Kriegsgefahr sogar zunehmen.
Genau.
Die Linken müssten doch die sein, die jetzt am lautesten schreien.
Ich habe immer gesagt, wenn wir eine funktionierende, handlungsfähige europäische Linke hätten, hätten wir die Corona-Krise nicht. Und dann hätten wir auch diese gigantischen Spannungen mit Russland nicht in dem Maße.
Mhm.
Und meine Behauptung ist, die mag falsch sein, ich befürchte, sie ist richtig, ist, dass, das ist ja nicht nur meine Erfindung, dass nach 1989 mit dem Zusammenbruch der UdSSR die Linke implodiert ist, weitestgehend. Und sich atomisiert hat in die unterschiedlichsten Lager.
Die ja gut, aber jetzt im Moment sind die doch so ideologisch geprägt. Ich sage jetzt mal, ja, auf diesen sogenannten Querdenker-Demos oder auf denen, die sich jetzt gegen diese Corona-Maßnahmen, gegen die Einschränkung der Grundrechte ja engagieren.
Da haben die gar kein Problem mit.
So, da haben Linke genauso das zum Teil zu thematisieren, wie zum Beispiel auch Rechte oder sogenannte Rechte oder andere oder völlig Parteilose, die einfach nur sachlich argumentieren.
Aber
in der Kontaktschuld treten ja die Linken schon zurück, sagen, selbst wenn es gegen Krieg ist, ich kann nicht mit einem Rechten auf eine Demo gehen.
Na ja, gut, dann sollen die sollen sich erstmal auf ihren Geisteszustand untersuchen lassen, manche Leute oder ganze Sektoren dieser sogenannten Linken. Also man muss einfach mal fragen, was ist denn dann überhaupt noch links?
Hm? Das ist die Frage.
So, das ist die entscheidende Frage. Und da sollten sich viele Leute mal ein paar warme Gedanken machen. Das können wir hier heute an diesem Tisch nicht ausdiskutieren. Aus meiner Sicht ist die Linke, die sich ja früher mal für Solidarität mit dem Volk, für Frieden und Völkerfreundschaft, für einen ökonomischen Ausgleich in der Gesellschaft zumindest, wenn nicht gleich für Kommunismus und Sozialismus einsetzte, aber im Sinne, sag mal, selbst einer früheren, halbwegs mal zu Willy Brandts Zeiten funktionierenden Sozialdemokratie, wo diese Spreizung an Reichtum gar nicht denkbar gewesen wäre, da sollten die sich noch mal drauf besinnen. Und dann geht es aber immer weiter auseinander eigentlich. Und wir müssten diese linken Segmente untersuchen. Und da gibt es eben hochgradig doktrinäre und staatsgläubige, staatsbesoffene Sektoren in dieser sogenannten Linken, die ja mit einer humanistischen Linken überhaupt gar nichts zu tun hat. Ich selber verstehe mich als humanistisch orientierter, undogmatischer Linker. Hm? Und weiter entfernt als von diesen Vögeln, die jetzt hier diese doktrinäre Sau raushängen lassen, weiter kann man von denen eigentlich kaum entfernt sein. Also sind wir beide Linke? Ich habe da eigentlich keine Verbindung mehr mit diesen Leuten.
Ich wehre mich ja auch gegen diese Schubladen. Das ist link, da muss der so und so sein. Das ist recht, da muss der so und so sein. Verdammt nochmal. Lass uns doch mal über die Sache sprechen. Bin ich für eine konkrete Entscheidung, bin ich dafür oder bin ich dagegen? Und dann kann man das argumentieren.
Ja? Gut, ja, da habe ich ja auch gar nichts dagegen. Ich setze mich ja auch gerne mit Konservativen an den Tisch. Die haben zumindest nicht den Daumen in der Suppe. Die wissen meistens sich ja auch noch zu benehmen. Das wäre auch nochmal gut. Also so manche von diesen Vögeln, die müssten ja erstmal eine Grundausbildung, wie benehme ich mich im öffentlichen Raum, absolvieren. Also da fehlt es ja an allem. Da fehlt es nicht nur an Verstand, da versteht es an grundlegenden Regeln, wie gesellschaftliches Zusammenleben überhaupt funktionieren könnte.
Mhm.
Ja, das, was ich aber im Kern sagen will, ist Folgendes. Dieses Corona-Regime hat aus meiner Sicht final gezeigt, wie die Ultrarechte, die an der Regierung ist und die im internationalen Raum wie World Economic Forum, die Weltgesundheitsorganisation, Weltbank, IWF, OECD und so weiter, G7, G20, wie all diese internationalisierten Zusammenkunftsapparaturen, Herrschaftsapparaturen, wie die also funktionieren, das muss man erst einmal durchdringen. Sonst versteht man dieses gesamte Regime nicht. Das heißt, es ist alles top-down, was da passiert. von unten im Sinne einer positiven gesellschaftlichen Idee, die nach oben dringt und sich dann im Sinne eines demokratischen Prozesses dann als Herrschaft darstellen könnte, ist doch gar nicht mehr die Rede. Da funktioniert doch nichts mehr. Genau. Nochmal zurück zur Linken, was ich sagen wollte. Wir haben, also die Ultrarechte bestimmt eigentlich, also die Kapitalfraktionen, und das ist die Ultrarechte, bestimmen im Sinne von Herrschaft oder Weltherrschaft das Geschehen. Und wollen reicher sein, sie wollen mächtiger sein und sie wollen vor allen Dingen ihre Macht erhalten. Und dann geht diese Pseudolinke, wie zum Beispiel auch diese Berliner stalinistische Lagerkommandantur, die geht dann hin und lässt die Polizeistaatssau raushängen. Das muss man sich mal reintun, nicht? Und massakriert alles das, was in irgendwelchen demokratischen Grundsätzen einmal galt. Und hat also in Berlin möchte man sich doch gar nicht mehr aufhalten. Das heißt, was ist denn da passiert? Und dann wächst zusammen die Ultrarechte, die an der Herrschaft ist und Regierungsgeschehen eben maßgeblich administrativ bestimmt, und eine Pseudolinke, die aus Apparatschiks besteht. Apparatschiks, die irgendwo mit am Machtgeschehen teilhaben wollen und sich da prostituieren bis zum Letzten. Okay. Und dann den Staat, weil der Staat ist ja für sie die Vergötterung, aber überhaupt gar nicht mehr sehen, dass der Staat, mit dem sie sich da verbinden, der marktradikale Staat der Ultrareichen und Suprareichen ist, der die Demokratie abschafft. Aber mit Demokratieabschaffung haben die auch gar kein Problem.
Nee, überhaupt nicht.
Weil nämlich die brauchen auch immer irgendwelche Vorgaben von oben. Und der Apparatschik ist ja dadurch gekennzeichnet, dass er immer an der Macht bleiben will und auch immer auf Order von oben wartet.
Ja, okay. Aber inzwischen ist es doch so, dass der Staat sich seine Bürger formt mittels Meinungsmache.
Und das ist schon lange so,
ja. Und nicht mehr der Bürger sich seinen Staat formt. Also das ist dieses Top-Down oder dieser demokratische Prozess. Die Frage ist, warum begehren die Bürger trotzdem nicht auf? Sind wir inzwischen alle Terroristen geworden? Namens Verschwörungstheoretiker, Realitätsverweiger, Covidiot, Aufwiegler und so weiter.
Wer sind jetzt wir? Wer sind jetzt wir? Wen
meinst, also ich sage jetzt mal, die Minderheit? Normalerweise müsste es die Mehrheit sein, aber die Minderheit, die zumindest sieht, hier läuft was falsch, das hat eine gefährliche Richtung. Wir wollen nicht in dieser schönen neuen Welt 2030 enden, wo auch keiner mehr Eigentum hat und vielleicht Sozialpunkte bekommt, aber trotzdem ganz arg glücklich ist, aber natürlich völlig abhängig und abschaltbar, um das mal so ein bisschen zu machen. Also wenn wir die erkennen, oh, das ist eine blöde Richtung. Ja, wenn wir quasi definitionsmäßig zu Terroristen gemacht werden, ja, einfach weil
das
wir...
Das ist ja die Schlussnummer. Sag mal, das ist ja dann schon die Endnummer. Wenn man uns jetzt als Verschwörungstheoretiker, wobei ich gehört habe, diese Beschmutzung, die geht jetzt so langsam zurück, weil langsam hilflos mit
wir
dieser.
Wir brauchen neue Verschwörungstheorien, weil die alten sind alle schon wahr.
Ja, ne? die sind schon alle wahr, und deshalb müssen wir ja, weil eine Minderheit oder hoffentlich größer werdende Minderheit, die müssen wir ja irgendwie einhegen. Und die kriegt man nicht eingehegt, weil die haben mit diesem System und mit diesen politischen Fuzzis schon lange gebrochen. Also wie kriegen wir die zur Raison gebracht? Und das geht auf unterschiedliche Weise. Da hetzt man nämlich die Mehrheit der Verblödeten, die hetzt man dann auf diejenigen, die irgendwas begriffen haben. Und das ist dann das alles, was man Gesellschaftsspaltung nennt, die von oben mit System betrieben wird über diese Medien, über diese Aftermedien, die letztendlich nichts anderes mehr sind als die Herrschaftslautsprecher nach draußen. Und da wird auch jemand als Journalist nur noch etwas und kann sich da in diesen Apparaturen halten, wenn er in diesem Herrschaftskontext bleibt. Und sobald er da ausbricht, kriegt er ein Problem. Das ist völlig klar. Nicht? Aber diese Spaltung, die wird aufrechterhalten. Und die Herrschenden müssen diese aufrechterhalten. Und ob das früher die Pestkranken waren oder ob das früher die Juden waren oder die Minderheiten sind immer es müssen immer irgendwelche Minderheiten hergestellt werden oder produziert werden als Feindgruppen, wo sich dann die breite Masse draufstürzt und die ächtet und sie für das Übel der Gesellschaft schlechthin hält, obwohl natürlich das systematisch gesteuert und gemacht wird. Denn dann ist die breite Masse schon mal ruhig gestellt, hält die Schnauze und die anderen stehen unter permanentem Druck natürlich, ist klar. Und genau das läuft doch hier.
Alles klar. Meinungsmanagement, Feindbildgenese, Spalte und Fasche.
Feindbildproduktion, Angstproduktion und so macht man das. Und die meisten kriegst du damit. Guck mal, wenn du dich mit den Normalos, ich sag mal, unterhältst, dann hast du also nach ein paar Sätzen ja raus, woher die ihre Informationen beziehen. Die beziehen ihre Informationen abends aus dem Fernsehen, dann kauen sie das nochmal wieder zurück und dann kriegst du das wieder gespiegelt. Das ist deren Bandbreite intellektueller Auseinandersetzung. Also zero. Da findet gar nichts statt. Und deshalb ist es so, dass diese Corona-Krise ja vor allen Dingen dazu geführt hat, nicht nur zu einer Gesellschaftsspaltung, sondern aber auch zu einer unglaublichen, bei der Minderheit zu einer unglaublichen Zusammenführung, sonst säßen wir hier nicht. Und auch Intellektualisierung der Dissidentenschaft, die sich ja immer mehr mit diesen Fragen auseinandersetzt und die auch offen diskutiert. Und auch Menschen zusammenführt, die früher ja gar nicht zusammenfanden. Und wir sind eben nicht wenige, das ist jetzt auch dieser Ausblick auf die Zukunft und die Hoffnung, wir lassen uns nicht zu Terroristen machen. Die können natürlich mit Militär aufmarschieren und uns irgendwann erschießen, das können sie auch noch machen. Ich traue denen ja auch jede Sauerei zu, aber je mehr wir werden und je deutlicher die Widersprüche, die Verlogenheit, Verkommenheit und die Verbrechen der Herrschenden ans Tageslicht gezerrt werden, und je mehr wir vielleicht auch in der Lage sind, Einzelfiguren, wie das der Heiko Schöning in seinem Buch gemacht hat, in seinem neuen Game Over, das fand ich einen sehr, sehr interessanten und tollen Ansatz, nämlich bestimmte Spieler, die eine besonders widerwärtige Rolle spielen in diesem gesamten Kontext, am Beispiel dieses Corona-Regimes, zu outen und ihre Verbrechen, ihre Abartigkeit und ihre Verbrechen darzustellen, sie an die Öffentlichkeit zu zerren. Das müssten wir mit vielen dieser deutschen Akteure und Politiker auch machen und dann mal sehen, welche Netzwerke die eigentlich bilden, um diese Gesellschaft zu terrorisieren. Und dann ist irgendwann mal finish, uns hier als Terroristen zu bezeichnen. Wir sind diejenigen, die die Schweinereien aufdecken. Wir sind diejenigen, die so etwas wie demokratische Strukturen herstellen wollen, denn die haben wir ja nicht mehr oder die hatten wir auch noch nie. Und deshalb sind natürlich auch solche Medien wie ihr hier, nämlich Eingeschenkt TV und viele andere, die jetzt aktiv sind oder auch schon länger aktiv sind, so wichtig, um denjenigen, die mal aus diesem aus dieser allgemeinen Idiotisierung ausbrechen wollen, etwas mehr die Augen zu öffnen. Dafür muss ich auch ganz deutlich danken. Das finde ich hervorragend.
Und ich danke euch, dass ihr das zuschaut. Ich danke euch, wenn ihr das teilt. Ich danke euch, wenn ihr ein paar Euro in die Kaffeekasse haut. Denn wir sind unabhängig. Wir werden nicht von der GEZ bezahlt. Ja, sondern wir laufen tagtäglich Gefahr, zensiert zu werden, weil wir uns für demokratische Aufklärung einsetzen. So, wenn euch das gefällt, unterstützt uns und nochmal in die schöne neue Welt 2030. Vielleicht weniger ausführlich, lieber Ulrich, sondern wirklich Stichpunkte. Wie würde die aussehen, wenn diese sogenannte Elite ihr Ziel erreicht?
Also die würde so aussehen, wenn die Elite, wo will die hin? Die Elite will hin, die Demokratie flächendeckend abzuschaffen. Das sagen die natürlich nicht, ist klar. Ist völlig uninteressant, diese Rechtfertigungsgequatsche. Also sie will die Demokratie der Nationalstaaten abschaffen. Sie will immer weiter in Richtung Zentralisierung, ob das jetzt über EU ist, über Bankensysteme, über internationale, transnationale Kooperationsmechanismen dunklen Tische. Wo sich Pseudo-Eliten oder selbsternannte Eliten in Hinterzimmern treffen und alles auskungeln gegen die breite Öffentlichkeit. Da wollen die hin, immer weiter. Zentralisierung von Herrschaft, Zentralisierung von Macht, Abschaffung dezentraler Strukturen, das gehört natürlich dazu.
Aber nicht nur Zentralisierung, sondern auch quasi
Weltherrschaft.
Nicht mehr demokratisch legitimiert. Das ist so eine technokratische, absolut, Elite, wirtschaftliche.
Absolut. Nein, die legitimiert Gruppe. Sich aus sich selber heraus. Also da wird gar keine Legitimation mehr im Sinne früherer demokratischer Legitimation hergestellt, sondern es wird von oben top-down dekretiert, was sie wollen, was sie zu tun und was die breite Öffentlichkeit zu tun hat, wann sie sich hat zu untersuchen lassen, wann sie ins Restaurant gehen darf, wann sie vielleicht verreisen darf und so weiter. Also die totale Kontrolle. Und wenn ihr mal mit offenen Augen durch die Landschaft fahrt, werden ja auch immer mehr Kameras aufgebaut, überall. An den Autobahnen stehen immer mehr Kameras. Die Technologien werden immer weiter perfektioniert im Sinne eines absoluten totalitären Kontrollregimes. Das gehört auch dazu. Es wird weiter dazu gehören die Abschaffung des Bargeldes, möglicherweise die totale Kontrolle deiner Bewegung, die totale Kontrolle, mit wem du dich triffst, wo du dich triffst. Was du sagst, dann gibt's diese dummen Schwätzer, die sagen, ich habe hier gar nichts zu verbergen, nicht? Also die haben sowieso nichts kapiert, die so argumentieren. Also immer weiter die bürgerlichen Rechte, die Freiheitsrechte des Einzelnen abzuschaffen und die breite Masse als verfügbare Steuerungsmasse, auch möglicherweise über Impfung in Verbindung mit 5G oder 6G-Netzen, zu einem steuerbaren Cyborg zu machen. Und die andere Frage ist noch, und jetzt sind wir natürlich bei einer ganz harten Nummer, was beabsichtigen die mit diesem Impfregime? Einmal die Steuerbarkeit, weil wir ja noch gar nicht im Einzelnen wissen, was implantieren die da für Stoffe in deinen Körper.
Ja, es kommt schon mehr und mehr raus, aber es ist besorgniserregend.
Es ist besorgniserregend, absolut. Also etwas Gutes in jedem Falle nicht. Und inwieweit dieser Impfcocktail dazu geeignet ist, mittelfristig weite Teile der Menschheit zu entsorgen, nicht? Denn die braucht man ja für den modernen, digitalisierten Produktionsprozess alle nicht mehr. Also ja, muss man die ja irgendwie, was macht man damit, nicht? Ja, gut, die muss man, und diejenigen, die noch mitmachen und die Schnauze halten und an diesen ganzen Bullshit glauben, den sie tagtäglich eingetrichtert kriegen, die muss man natürlich auch über spezifische Kontrollregime bei der Stange halten, und da sind wir beim Social Scoring. Richtig. Also bei dem allgemeines Grundeinkommen. Da sind wir dann, kriegst ein allgemeines Grundeinkommen, weil man dich ja deiner ökonomischen Möglichkeiten als Selbstständiger beraubt hat. Also kriegst du dann irgendwann so ein erbärmliches Grundeinkommen. Das ist aber
das ist kein Luxus.
Kein freiwilliges gezahltes Grundeinkommen des Staates, sondern es wird ein bedingungsvolles Grundeinkommen sein, was davon abhängig ist, wie du dich verhältst.
Genau, und das sehen wir doch in China schon. Ne?
Genau, und wenn du dann die Schnauze aufmachst gegen das Regime, dann kriegst du mal wieder 30 Punkte abgezogen, bis du zur Vernunft kommst. Und wenn du gelbe Schuhe trägst, die gehören sich auch nicht jetzt ins Straßenbild, dann kriegst du nochmal 5 Punkte abgezogen. Genau. Und wenn du einmal zu schnell gefahren bist, kriegst du nochmal 5 Punkte abgezogen. Und am Ende musst du mal gucken, wie du dir noch ein paar Brötchen kaufst mit einer Maske in der Fresse. Ja, also so, da wollen die hin.
Also wenn du dich nicht pünktlich auffrischen, impfen lässt, den 38. Booster. Und wenn dein Auto noch zu viel CO2 emittiert.
Das geht gar nicht. Und du bist auch zweimal jetzt über die Grenze gefahren. Das geht auch nicht. Und dann kommst du auch in einem Hochrisikogebiet, was sie zu einem solchen erklärt haben. Das geht auch nicht. Kriegst du nochmal 10 Punkte abgezogen. Dann kriegst du am Monatsende gar nichts.
Genau. Nicht?
Bis du also dann mal zur heißt, Vernunft kommst und heißt, zu der Brücke springst und dich selbst entsorgst.
Das heißt, ist dieses Social Scoring, was sich so nett anhört, ne, er zieht die Leute quasi
mit
Zuckerbrot und Peitsche zum Wohlverhalten, zu bedingungslosen Mitläufern.
Zu bedingungslosen ja, so. Unterwerfung.
Das ist eine Konditionierung. Und wer die Parameter für Social Scoring verändert, das sehen wir ja jetzt schon an unserer Impf-App, ne, plötzlich macht die ein Update und ich bin nicht nur 6 Monate, sondern bloß noch 3 Monate genesen, dann bin ich völlig genau. ausgeliefert.
Ja,
völlig
aber, ausgeliefert. Aber da könnte natürlich, sieh mal Alex, also was die Benutzung des menschlichen Verstandes anbelangt, der breiten Mehrheit, da bin ich ja mehr als skeptisch. Aber selbst da könnten dann vielleicht mal so ein paar auf die Idee kommen und sagen, ach so, was haben die uns denn eigentlich? Die haben uns doch mal erzählt, nach der ersten Impfung, da sei der wieder frei. Nicht? Da können wir dann wieder reisen oder können auch wieder ins Restaurant gehen und in den Zoo und ins Theater und so. Ja, scheiße, nix. Dann haben die ja wieder alles zurückgenommen. Nicht? Nee, jetzt musst du dich wieder impfen lassen. Och nee, das geht aber jetzt nicht. Ne? Also dann ziehen sie
genau. Also Israel wird jetzt der vierte, also der zweite Booster schon verimpft. Die Zeitabstände werden kürzer.
Ja, klar.
Irgendwann haben wir den Pipi-Langstrumpf-Virus und irgendwann gibt es was anderes.
Ja.
Ja. Und im Prinzip braucht man ein umweltfreundliches Pflaster, was man nicht mehr entsorgen muss, sondern was man nur noch hochklappt, neue Spritze rein, ja, dazuklappt. Ja. Na, nachhaltiges Pflaster.
Ja, und in Aachen ist es so, da vergibt irgendein Verband, ich glaube der Einzelhandelsverband, aber ich will jetzt keinen Mist erzählen, so Bändchen, nicht? Da sollen die Leute draußen im öffentlichen Raum mit so Bändchen rumlaufen. Wie vielfach sie geimpft sind. Also ein solches faschistisches Dreck- und Schwachsinnsystem ist einfach nicht mehr zu toppen.
Ich meine, es gab ja mal eine Zeit, da wurden gewisse Bevölkerungsgruppen hier mit einem Aufnäher gekennzeichnet.
Das ist nichts anderes. Jetzt machen sie es mal andersrum, jetzt sagen sie,
ich kriege den Aufnäher, weil ich nicht zu der Gruppe gehöre.
Ihr kriegt jetzt ein buntes Bändchen und wenn die Farben abgelaufen sind, ja, dann hast du ein
Problem. Aber
das nicht? Dann darfst du nicht mehr in die Innenstadt.
Das fällt mir so wie im Kindergarten, da bekommst du ein Bienchen. Hast du alles richtig gemacht, du bekommst ein Bienchen.
Ja, gut, da wird das natürlich vorbereitet. Also
das passt nicht auch zusammen mit dem Stich.
Ja, aber du siehst doch die grenzenlose Idiotisierung breiter Bevölkerungsschichten, die einfach mitmachen. Die Schnauze halten, die so opportunistisch sind, die lassen sich auch zum 5. Mal impfen, kapieren immer noch nichts, was da läuft und so weiter. Also wir müssen uns mit unserer gesamten Arbeit, ich habe mich von der breiten Mehrheit schon lange verabschiedet, wir müssen uns auf die diskussionsfähige und breite Minderheit in der Bevölkerung konzentrieren. Und da können wir hoffen, dass die etwas stärker wird und stärker wird und stärker wird. Okay. Und wenn die stark genug ist, dann kommt der Schuss vielleicht irgendwann mal von der anderen Seite und die blöde Hammelherde rennt genau in die andere Richtung. Aber auf die breite Bevölkerung zu setzen, das halte ich für illusorisch. Also nochmal im Sinne des Positiven, lass uns konzentrieren auf die diskussionsfähige und bereitwillige Minderheit, die sich auch von schwachsinnigen, blöden Sprüchen wie Aluhutträger und die haben ja alle nichts drauf. Nicht? Die fallen ja gleich in Schnappatmung. Wenn man die mal richtig ankratzt, dann werden die entweder ausfallend oder sie haben keine Argumente.
Ja, ich weiß.
Da ist nichts.
Also, liebe Zuschauer, das ist fortgeschrittenen Fernsehen, was wir hier gerade machen. Ja, das ist ein Buch für Fortgeschrittene. Aber nicht nur für Fortgeschrittene, sondern auch für Einsteiger, weil hier habt ihr mindestens 20 Kapitel, immer mal so 20 Seiten, die kann man mal zur Vorabendlektüre lesen, ja, und dann ein bisschen drüber reflektieren. Das ist konzentriertes Wissen und wenn ihr mit dem Buch durch seid, dann werdet ihr auch verstehen, über was wir gerade gesprochen haben. Und alle anderen, die es noch nicht verstehen, die teilen es trotzdem, kaufen sich das Buch und sagen nicht, wir hätten den Aluhut, na, weil hier sind auch die Beweise und die Quellen drin. Wie kommen wir raus aus der Nummer?
Wie kommen wir raus aus der Nummer? Indem wir uns immer mehr Wissen aneignen, dadurch stärker werden und sozial vernetzen. kapieren, weil manche haben es immer noch nicht verstanden, auch diejenigen, die es schon merken. Ich höre es auch ja immer wieder, du, da stimmt doch alles hinten und vorne nicht, aber ich bin so alleine. Da begreife ich gar nicht, wieso kann man noch alleine sein? Wir sind doch schon Hunderttausende und da muss man dann auch, und das haben dann viele auch von denjenigen, bei denen es anfing zu kriseln, noch nicht verstanden, sie müssen selber aktiv werden. Genau. Da kommt nicht jemand nach Hause und sagt, du, ich bin jetzt dein neuer Freund und können wir uns mal darüber unterhalten und ich finde es ja alles genauso scheiße wie du. Nein, du musst selber aktiv werden. Genau. Und das ist das vielleicht für viele, auch die immer in abhängig beschäftigten Strukturen gearbeitet haben, neu. Ihr müsst selber aktiv werden, ihr müsst euch jetzt in dieser katastrophalen Zeit, wenn ihr denn sowas wie Demokratie haben wollt, auch als Demokraten bewähren, und Demokrat sein heißt aktiv werden und vor allen Dingen den Herrschenden kein Wort zu glauben, denn sie verdienen das nicht.
Genau. Und deswegen freue ich mich, dass inzwischen über 1000 Demonstrationen montags,
genau,
oder Spaziergänge, wie auch immer, stattfinden. Ja.
Ja.
Ich würde mich auch freuen, wenn das eines Tages mal 2000 sind und nicht nur montags. Und da hat jeder die Möglichkeit, sich anzuschließen. Niemand ist alleine. Okay, wir haben alle unterschiedlichen Wissensstand. Ja, dazulernen können wir alle. Wir müssen auch bescheiden sein. Ich kann auch morgen was noch dazulernen.
Selbstverständlich.
Was möglicherweise mein Weltbild nochmal komplett verändert.
Absolut.
Aber wie auch immer, das war Bildungsfernsehen. Ich freue mich auf das Nächste. Ja, und vielen Dank für deine Arbeit und vielen Dank auch an die vielen Co-Autoren. Dankeschön.
Vielen Dank an euch. Und ich habe vorhin schon gesagt, ohne die sogenannten alternativen Medien wären wir nicht eine solche großartige Minderheit, die sich immer weiter herauskristallisiert. Wir wären auch nicht so gut vernetzt. Und wir haben ja noch gar nicht übers Ausland gesprochen. Da tut sich, ich lebe ja seit 35 Jahren in den Niederlanden, da ist die Regierung zwar genauso durchgeknallt wie hier auch, aber dort tut sich eben auch sehr, sehr viel. Und im Untergrund brodelt es gewaltig. Und wir müssen auch im Sinne der internationalen Vernetzung, denn das haben die Herrschenden schon lange verstanden, schon seit 30, 40, 50 Jahren, aber das müssen wir auch sehr viel stärker noch in uns selber aufnehmen und auch international uns vernetzen, denn wir sind nicht alleine.
Genau. Und das ist auch etwas, was sehr ermutigend ist, egal wo wir hinschauen, ob das jetzt in Österreich ist, in Polen, in Tschechien, in Italien, überall merkt das Volk, die da oben, die führen uns in die falsche Richtung, da wollen wir gar nicht.
Die führen Krieg gegen uns.
Die führen Krieg gegen uns. Und einfach nicht mitzumachen, vielleicht auch mal krank zu sein, vielleicht auch mal Nein zu sagen, vielleicht sich zu vernetzen und vielleicht mal nicht bei Amazon zu bestellen und vielleicht mal bei der nächsten Wahl das Kreuz woanders zu machen oder gar nicht mehr zu machen. Wie auch immer. Wir sind nicht machtlos, aber wir müssen in die Puschen kommen. Vom Sofa sitzen und Füße baumeln, kommen wir nicht weiter.
Nee. Wie ich vorhin gesagt habe, wer Demokratie will, muss seinen Hintern bewegen, denn die kommt nicht zu dir als Konsumartikel nach Hause.
Alles klar. Tschüss, ich muss jetzt auf die Straße.
Ja, super.